Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und willkommen zum Start in die Woche.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Auch wenn diese Woche die Kanzlerwahl noch gar nicht ansteht, irgendwie wird trotzdem schon abgestimmt über den Kanzler Friedrich Merz. Dass ihn alles, was jetzt kommt, gar nicht kratzt? Unwahrscheinlich. Morgen im Bundestag und Freitag im Bundesrat wird über das ausgehandelte milliardenschwere Schuldenprogramm für Investitionen entschieden, wofür Grundgesetzänderungen nötig sind. In beiden Fällen braucht es eine Zweidrittelmehrheit und in beiden Fällen ist nicht garantiert, ob Merz die auch zusammenbekommt. Was, wenn nicht? Eine Frage, mit der sich wohl lieber gerade nicht beschäftigt. Tina Handel.
Kanzler, Koalition, Krisenmilliarden. Dort unten geht es morgen um alles. Heute wird drei Geschosse drüber auf der Fraktionsebene nochmal aufgefahren. Es ist ein nervöses Kammerspiel. Alles passiert gleichzeitig, alle sind gefragt. Denn morgen geht es um jede Stimme für die Grundgesetzänderung. Die SPD meldet fast vollzählig.
Stand jetzt haben wir gerade die Mitteilung, dass eine Kollegin krankheitsbedingt fehlen wird morgen bei der Abstimmung und dass es Stand jetzt eine Nein-Stimme in der SPD-Fraktion geben wird. Aber Sie können sich vorstellen, dass Gespräche noch geführt werden mit dem Ziel auch, dass wir da noch besser werden als SPD-Fraktion.
Gleichzeitig letzte Absprachen auch bei den Grünen. Wer stimmt mit? Wird jemand fehlen? Die Parteispitze wirbt für ein freudiges Ja.
Es ist ein riesiger Erfolg für die Grünen, das wird überall so gesehen. Die Partei ist extrem positiv. Ich war auf dem Ruhrparteitag am Wochenende und die Leute haben sich gar nicht mehr halten können vor Zufriedenheit darüber, was uns für ein Verhandlungserfolg dafür das Klima gelungen ist.
Man hört, mindestens zwei Grüne, die bald raus sind aus dem Parlament, sind gegen die Reform im Schnellverfahren. Plötzlich laufen die Linken vorbei, auch sie tagen gleich nebenan.
Können die Grünen bei Ihnen noch eine Stimme schnorren?
Nein, natürlich nicht. Ich hoffe nicht.
Dann Besucheransturm. Viele wollen wohl noch mal den weniger verschuldeten Bundestag sehen. Andere wollen noch mal Hallo sagen. Aus der FDP sind längst nicht alle da heute. Morgen wollen sie mit Nein stimmen, genauso wie BSW und AfD. Und wie ein ehemaliger CDU-Spitzenmann, Mario Chaya war mal Generalsekretär im Team Merz, wurde von diesem abgesetzt, ist bald kein Abgeordneter mehr. Hat er eine Rechnung offen? Chaya argumentiert mit anderen Kosten und hat noch einmal alle Kameras auf sich.
Ich kann es meiner nächsten Generation gegenüber nicht verantworten, dass wir nicht die wirklich großen Herausforderungen unseres Landes angehen. Ich sehe die in einem Sondierungspapier nicht hinreichend dargelegt, sondern dass wir das versuchen, mit neuen Schulden zu überdecken. Ich halte das für eine falsche Entscheidung.
Dann warten alle auf Friedrich Merz. Aber erstmal kommt eine, die ihr Ziel schon erreicht hat. Julia Klöckner dreht Social-Media-Videos, als am Nachmittag klar ist, sie soll Bundestagspräsidentin werden. Auf dem Weg ins zweithöchste Amt des Staates. Ins dritthöchste, aber mächtigste will er. Merz gibt sich zuversichtlich für morgen.
In vollem Respekt hoffe ich es, erwarte ich es, auch in meinem Sinne, aber es ist die Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir haben die Kritiker überzeugt. Es gibt zwei oder drei, die bei ihrer Entscheidung bleiben wollen, morgen nicht zuzustimmen.
Nur wenig Abweichler, dann würde es für ihn reichen. Morgen kommt der entscheidende Schritt Richtung Kanzlerschaft. Oder der Blick in den Abgrund.
Ja, Iris Seiram in Berlin, liebe Iris. Der berühmte Countdown läuft. Was sind denn jetzt noch die größten Hürden?
Also die größten Hürden, das sind eben diese großen Unbekannten. Wer wird doch noch krank? Oder wer ändert auf den letzten Metern seine Meinung? Weil, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, es ist ein abgewählter Bundestag, der da morgen entscheidet. Also Parlamentarier, die dann vielleicht auch etwas weniger Zwänge haben bei ihrem Abstimmungsverhalten. Und es gab durchaus ja noch den ein oder anderen Bauchschmerz, vor allen Dingen bei der Union, was die 180-Grad-Wende von Friedrich Merz beim Thema Schulden angeht. Und um hier so ein bisschen eben das Risiko überschaubar zu halten, haben die Fraktionen heute auch noch solche Probeabstimmungen durchgeführt und geguckt. Da waren die doch einigermaßen optimistisch, dass dieser Puffer von 31 Stimmen über den Durst, die sie ja haben, dass dieser Puffer nicht völlig ausgeschöpft wird. Und man kann auch sagen, dass noch eine weitere Hürde heute Abend gefallen ist. Und das ist die Zustimmung aus Bayern, weil diese ganze Grundgesetzänderung, die müssen am Freitag ja auch noch von den Bundesländern im Bundesrat zugestimmt werden. Und da war es eben fraglich, weil der Koalitionspartner von Markus Söder, Hubert Aiwanger, von den Freien Wählern da Vorbehalte angemeldet hatte. Aber da scheint sich eben jetzt auch ein Kompromiss abzuzeichnen.
Mhm. Und es gab ja nochmal Eilanträge mehrerer Bundestagsabgeordneter beim Bundesverfassungsgericht mit dem Ziel, den für morgen geplanten Beschluss zu stoppen oder zumindest die Abstimmung zu verschieben. Was ist da der neueste Stand?
Ja, genau, das ist nochmal spannend geworden, weil eigentlich hatte das Bundesverfassungsgericht bereits am Freitag mehrere Eilentscheidungen schon abgewiesen und sogar schon final, also in der Sache entschieden, was eher ungewöhnlich ist. Es machte auf mich so den Eindruck, als wollte das Gericht wirklich jeden Zweifel an der Legitimation dieser Abstimmung ausräumen. Trotzdem hatten sich einige FDP-Abgeordnete und eine fraktionslose Abgeordnete, also jeweils getrennt in einzelnen Verfahren, noch einmal an das Gericht gewendet. Und wir haben da den ganzen Abend doch mit einem Auge noch mal hingeguckt. Und jetzt kurz vor 10 kam da doch noch mal die Nachricht, dass auch diese Anträge erfolglos geblieben sind. Also somit, zumindest auch aus juristischer Sicht, scheint jetzt dieser Sondersitzung morgen nichts mehr im Wege zu stehen.
Iris Seira, vielen Dank für diese aktuellen Einschätzungen. Danke nach Berlin. Ja, 4 Tage lang hatten beide Seiten diskutiert in der 3. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Doch vor einer guten Viertelstunde erreicht uns die Nachricht, es gibt keine Einigung. Nun soll es eine Schlichtung geben. Ich spreche mit Kerstin Breinig am Verhandlungsort in Potsdam. Kerstin, woran sind die Verhandlungen denn gescheitert? Am Wochenende hatten die Tarifpartner sich ja noch optimistisch gegeben.
Ja, sie haben sich optimistisch gegeben bis heute Morgen. Also man muss auch sagen, sie haben sich bemüht, diese Verhandlungen zu einem Ende zu bringen. Heute Morgen ging es bis um 5, heute Mittag hat man weitergemacht und jetzt um 9:45 hieß es dann, nee, wir finden einfach nicht zueinander. Die Forderungen der Gewerkschaft seien zu hoch, seien wirtschaftlich nicht leistbar, seien für den Bürger nicht bezahlbar, heißt es von der Arbeitgeberseite. Und deswegen wurde jetzt die Verhandlungsrunde beendet, abgebrochen und man will jetzt möglichst schnell in eine Schlichtung gehen, so haben die Arbeitgeber gesagt, die Gewerkschaften zeigen sich enttäuscht. Sie haben gesagt, sie sind entgegengekommen bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Aber woran es dann am Ende wirklich gehakt hat, ob es diese freien Tage sind, diese 3, die die Gewerkschaften gefordert haben, oder ob man finanziell einfach wirklich nicht zueinander gefunden hat. Also es gab Diskussionen um die Laufzeiten. Da wollte die Gewerkschaft ursprünglich mal 1 Jahr maximal. Jetzt sind sie bei irgendwie 2 rausgekommen. Und die Arbeitgeber haben gesagt, also das Gesamtvolumen wären 15 Milliarden Euro gewesen für diese 2 Jahre und das wären einfach zu viel und das wäre nicht bezahlbar. Und jetzt muss man sehen, die Schlichtung soll zumindest schnell beginnen und schnell vom Tisch sein.
Mhm. Auch dir vielen Dank, Kerstin Breinig, für diese Information jetzt am Abend. Dankeschön. Die Präsidenten wollen morgen telefonieren, der US-amerikanische Trump und der russische Putin. Thema: eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine und laut Trump auch die Aufteilung von Land und Kraftwerken. Also die Aufteilung dessen, was Trump Vermögenswerte nennt. Trump will, wie so oft, einen Deal. Das Misstrauen in der Ukraine dazu ist riesig. Wie hoch ist der Preis, den das überfallene Land zahlen müsste? Wie ernst meint es Putin wirklich, wenn er einer Waffenruhe zustimmt? Während vielen Ukrainern Trumps Plan kaum konkret erscheint, wisse Putin hingegen ganz genau, was er will. Ganz oben auf der Liste der Donbass, der Osten der Ukraine, bekannt für seine Kohlevorkommen und bereits seit 2014 militärisch umkämpft. Und von dort berichtet Susanne Peterson.
Vorbereitung fürs Mittagessen an einem geheimen Ort irgendwo in der Region Pokrovsk im Donbass. Michalo kocht für seine Kameraden, die meisten sind noch beschäftigt, so wie Maxim. Er sitzt nebenan, arbeitet am Social-Media-Auftritt seiner Brigade.
Es gibt mehr Vertrauen und es fällt den Menschen leichter, uns Spenden zu geben, uns zu unterstützen. Sie wissen, dass ihr Geld nirgendwo anders hingeht. Und dass es tatsächlich für den Kauf von Drohnen oder der notwendigen Ausrüstung ausgegeben wird. Die Ausrüstung haben die Soldaten dringend nötig. Das Material ist knapp nach über 3 Jahren des russischen Angriffskriegs gegen die gesamte Ukraine. Während Pavlo auf das Essen wartet, erzählt er mir, dass er, wie viele hier, aufmerksam verfolgt, was international zu einem möglichen Waffenstillstand besprochen wird. Wenn es wirklich um einen 30-tägigen Waffenstillstand geht, wissen wir nicht, was am 31. Tag passiert. Auf diesen Tag müssen wir uns intensiv vorbereiten, trainieren, Waffen besorgen, stärker werden. Das hebt die Moral und wir sollten vorbereitet sein. Sollte es wirklich einen Waffenstillstand geben, könne sowieso niemand nach Hause. Zu groß die Gefahr, dass er gebrochen würde. Auch wenn Pavlo sich schon seit Monaten immer stärker nach Frau und Kindern sehnt. Mein Sohn geht zum Boxunterricht. Meine Tochter musiziert. Ich will einfach nur hören, wie meine Tochter Piano spielt. Ich will einfach nur meinen Sohn boxen sehen und ihm sagen, dass er ein guter Junge ist. Pavlo nimmt mich mit an einen Ort, an dem er hier die meiste Zeit überarbeitet. Einen versteckten Kommandoposten nicht weit entfernt. Hier koordinieren Soldaten über Funk, was nur wenige Kilometer weiter an der Front geschieht. Um einen einzigen Feind zu vernichten, sind die Bemühungen sehr vieler Menschen nötig. Von Piloten, Fahrern, Kommandeuren bis hin zu Sanitätern im Kampfeinsatz, die auch Teil dieses komplexen Vorgangs sind. Weil jeder Pilot, jeder Kommandant und jeder Fahrer auf sie zählt. Hier beobachten sie, was ihre Drohnenpiloten in den Schützengräben tun. Russische Soldaten ausspähen, verwunden, töten. Über Funk geben sie den Piloten Anweisungen, das Hauptziel der Männer, die eigenen Soldaten schützen, russische Soldaten am Vorrücken hindern. Fast jeder hier war in der Infanterie, saß in Schützengräben und hat Angriffe abgewehrt. Wir alle kennen die Wirkung der feindlichen Artillerie, der Raketen, der Maschinengewehre, der Granaten und so weiter. Wir hier verstehen wie kein anderer, wie wichtig es ist, den Feind nicht bis in unsere Schützengräben zu lassen. Pavlo und seine Kameraden wünschen sich, dass in der Ukraine endlich wieder Frieden herrscht. Aber nur wenn er nachhaltig ist, können sie zurück zu ihren Familien.
Die Zukunft der Ukraine wird vielerorts besprochen und verhandelt. Und darüber wollen wir mit unseren Korrespondenten in Brüssel und Washington reden. Zuerst zu dir, Sarah, nach Washington. US-Präsident Trump will morgen mit dem russischen Präsidenten Putin telefonieren, um, wie Trump angekündigt hat, über die Aufteilung bestimmter Vermögenswerte zu sprechen. Was meint Trump damit genau?
Ja, das ist ein bisschen das Problem, was wir hier in Washington haben, dass nämlich ganz vieles Interpretation ist. Donald Trump hat eben gerade noch mal angekündigt, dass morgen etwas Großes zu erwarten ist. Das hat er aber schon öfter gesagt, dass es eine Einigung geben könnte oder wir etwas Großes zu erwarten haben. Gestern hat er an Bord seines Regierungsfliegers Air Force One auch einmal einen Ausblick gegeben auf das Gespräch und hat gesagt, es werde um Land gehen, um viel Land. Da ist er aber nicht konkreter geworden. Vermutlich geht es um Gebietsansprüche. Und dann hat er gesagt, es gehe auch um ein Kraftwerk. Auch da ist er nicht spezifischer geworden. Aber sein Sondergesandter Steve Witkoff, der ja Ende vergangener Woche in Russland war und mit Wladimir Putin gesprochen hat, der sagte, es gehe um ein Kernkraftwerk. Und da spekulieren jetzt US-Medien, dass es sich um das Kernkraftwerk in Saporischschja handeln könnte, das von Russland besetzt ist. Aber das sind bisher Spekulationen. Das Einzige, was wir eben aus dem Weißen Haus hören, ist, dass man mit großem Selbstbewusstsein morgen in dieses Telefonat reingeht. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat eben in einer Pressekonferenz gesagt, man sei einem Frieden noch nie so nah gewesen wie jetzt. Aber das haben wir eben auch schon ein paar Mal gedacht und dann kam es anders.
Ja, Sarah, ist möglicherweise noch mehr Interpretation, aber welche Rolle hat Trump im Moment für die Ukraine selbst vorgesehen?
Naja, es gab ja die Differenzen, und das ist vielleicht noch ein bisschen wenig gesagt, im Hinblick auf die Ukraine. Da ist Trump ja sehr kritisch. Es gab diesen Eklat mit Präsident Zelensky im Weißen Haus. Trump hatte Zelensky einen Diktator genannt. Und da schien das Verhältnis sehr zerrüttet. Nun gab es diesen US-Vorschlag zu einer Waffenruhe, und dem hat die Ukraine ja zugestimmt. Die Frage ist, welchen Preis die Ukraine am Ende bezahlen muss und welche Druckmittel Donald Trump gegenüber Wladimir Putin in der Hand hat. Denn Putin weiß natürlich auch, dass für Trump eine Einigung oder eine Lösung dieses Konfliktes politisch sehr wichtig ist, denn das war eines seiner ganz großen Versprechen. Und insofern werden wir dann morgen wohl erleben, inwiefern Donald Trump da doch Druck auf Putin aufbauen konnte oder eben auch nicht.
Mhm. Sarah Schmidt in Washington. Herzlichen Dank. Und wir gehen weiter nach Brüssel zu Christian Feld. Christian, wohl wissend, dass morgen das Telefonat zwischen Trump und Putin stattfinden soll, haben heute die EU-Außenminister ebenfalls zur Ukraine beraten. Mit welchen Ergebnissen?
Ja, das Treffen heute war eine Art Durchgangsstation. Am Donnerstag treffen sich hier in Brüssel die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel. Und da will man, wenn möglich, vorankommen, zum Beispiel bei Fragen wie, wie wird Europa verteidigungsfähiger, wie stärkt man die eigene Rüstungsindustrie, um so dann auch der Ukraine helfen zu können. Ja, und jetzt hat Donald Trump einen zusätzlichen Termin in den Kalender platziert, das Telefonat mit Putin. Und das wirft dann auch wieder mal die Frage auf, welche Rolle spielen eigentlich die Europäer in diesen Verhandlungen? Natürlich war auch heute wieder die altbekannte Forderung zu hören, nichts dürfe über die Köpfe der Ukrainer und auch nicht über die Köpfe der Europäer entschieden werden. Aber in der Praxis ist nicht wirklich erkennbar, dass Trump die EU in die Entscheidung einbindet, von Putin mal ganz zu schweigen.
Aber Christian, was kann die EU denn nun konkret machen, um die Ukraine zu unterstützen?
Es gibt einen theoretischen Plan. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas würde gerne die Mitgliedstaaten dazu bewegen, der Ukraine für dieses Jahr bis zu 40 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Doch wirkt aktuell nicht unbedingt wie ein Erfolgsprojekt. Dass nicht alle mitmachen, hatte Kallas schon eingepreist. Freiwillig soll das Ganze laufen, um zu verhindern, dass zum Beispiel Ungarn blockieren kann. Aber es gibt noch weitere Bedenken, auch bei großen EU-Staaten. Italien ist erstmal nicht mit dabei. Und wenn dann der spanische Außenminister hier in Brüssel sagt, wir geben der Ukraine schon 1 Milliarde Euro, wir müssen nicht darauf warten, dass die Außenbeauftragte einen Plan vorlegt, dann ist das kein feiner Zug, sondern öffentliche Kritik unter dem Strich. Der Kallas-Plan braucht noch Zeit und vielleicht wird man auch erstmal ein kleineres Ziel anpeilen. 2 Millionen Artilleriegranaten für 5 Milliarden Euro.
Christian Feld in Brüssel, vielen Dank für diese Analyse und für den Moment. Dieses Schriftstück, das Sie hier sehen, ist ein US-amerikanisches Kriegsgesetz. Es ist Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Präsident Trump allerdings nutzt es für seine gegenwärtige Abschiebepolitik. Die USA haben hunderte Venezolaner, mutmaßlich Kriminelle, nicht in ihrer Heimat, sondern nach El Salvador fliegen lassen, entgegen richterlicher Anordnungen. Juristen halten die Abschiebungen für rechtswidrig. Die Venezolaner erwarten extreme Haftbedingungen. El Salvador ist das kleinste Land der Region Zentralamerika und dort befindet sich das Hochsicherheitsgefängnis Secot mit Platz für insgesamt 40.000 Insassen. Er steht für den rigorosen Kampf gegen Bandenkriminalität und an den Haftbedingungen gibt es massive Kritik. Auch viele Unschuldige sind laut Menschenrechtlern dort inhaftiert. Niklas Schenk.
Ein Flugzeug, eingekesselt von stark bewaffneten Sicherheitskräften. Mutmaßliche Schwerverbrecher abtransportiert ins Gefängnis. Szenen wie aus einem Actionfilm. Inszeniert für die Weltöffentlichkeit vom Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele. Man habe 238 Mitglieder eines Kartells aus Venezuela in Haft genommen. Abgeschoben am Wochenende aus den USA, im Auftrag von US-Präsident Trump. Das ist eine Invasion und es sind Kriminelle, zahlreiche Kriminelle, Mörder, organisierte Dealer, Drogenbarone. Die Abschiebungen rechtfertigt Trump mit dem sogenannten Alien Enemies Act, einem Kriegsgesetz gegen Feinde aus dem Ausland von 1798, zuletzt angewendet im Zweiten Weltkrieg. Experten zweifeln an der Rechtmäßigkeit.
Ich bin nicht der Auffassung, dass das Gesetz über ausländische Feinde in Friedenszeiten angewendet werden kann, ohne dass es eine Invasion gibt oder eine Kriegserklärung einer anderen Regierung. Aber selbst wenn es so wäre, würde dieses Gesetz den Personen ein ordnungsgemäßes Verfahren zugestehen, um zu zeigen, dass sie nicht zu dieser Bande gehören. Keiner hatte diese Möglichkeit. None of them had due process on. Zur Schau gestellt als Terroristen. Dabei hatte ein Bundesrichter in Washington angeordnet, die Abschiebung der Häftlinge aus US-Gefängnissen zu stoppen. Waren die Flieger da bereits in der Luft? Upsi, zu spät. Und ein lachender Smiley reagiert Präsident Bukele auf X. Im Weißen Haus in Washington sieht man kein rechtliches Problem. Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass der Präsident im Rahmen seiner Befugnisse und des Gesetzes über ausländische Feinde handelt. Wenn es zum Rechtsstreit kommt, gewinnen wir diesen. Wenn die Regierung sich offen über die Gerichte hinwegsetzt, dann nähern wir uns dem, was man eine Verfassungskrise nennen würde. Die Bekämpfung krimineller Gangs, Abschiebungen, Wahlkampfversprechen, die Trump nun in die Tat umsetzt, ungeachtet der Zustände in Hochsicherheitsgefängnissen wie dem in El Salvador. Dort lässt Präsident Bukele unter Ausnahmerecht Zehntausende verschwinden. Sie berichten von Folter, extremer Überbelegung, fehlendem Zugang zu Wasser und sehr eingeschränkter Ernährung. Präsident Trump, gerade im Kennedy Center in Washington, hält sich für unanfechtbar. Doch der Rechtsstreit um die umstrittenen Abschiebungen hat längst begonnen.
Zurück nach Deutschland. Tja, ohne Sie geht nichts mehr. Wären Sie nicht mehr da, unser Pflegesystem würde wohl zusammenbrechen. Ausländische Fachkräfte und jene mit Migrationshintergrund. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt jetzt bereits jede sechste Pflegekraft aus dem Ausland. In der Altenpflege hat knapp ein Drittel einen Migrationshintergrund. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Und nicht wenige haben rassistische Anfeindungen erlebt. Zum Start der bundesweiten Aktion Wochen gegen den Rassismus wollen wir schauen, welche Erfahrungen diese Fachkräfte in der Pflege machen. Laura Kloppenburg mit einem Beispiel aus Baden-Württemberg.
Cindy Kamga ist es wichtig, ihre Pflegepatienten mit Geduld und Respekt zu behandeln.
So, bitte, bisschen noch. Gut. Prima.
Nicht von jedem bekommt die Auszubildende aus Kamerun das auch zurück.
Wenn ich rein Patienten kommen bin, hat er gesagt, ich will nicht von Schwarzen gepflegt werden. Er hat einfach so gesagt und er wollte wirklich, ich bin rausgekommen und ich habe meinen Praxisanleiter gesagt und dann hat er gesagt, ich muss, also das muss ich nur akzeptieren.
Bei ihren Pflegepatienten gelingt Cindy Kamga das meistens auch. Die hätten aufgrund des Alters oder der Demenz oft eine andere Sicht auf die Welt. Schwierig wird es für sie, wenn Rassismus von Kollegen ausgeht. Das hat sie in früheren Ausbildungsstationen schon erlebt.
Eine Kollegin von mir, also sie hat gesagt, sie will nicht mit mir mitlaufen, dass ich einfach weg von ihr gehen soll. Also, ja, das war das Schlimmste.
Hier in der Pflegeeinrichtung in Filderstadt macht die 24-Jährige überwiegend gute Erfahrungen. Nach anderthalb Jahren in Deutschland weiß sie sich mittlerweile auch zu helfen, wenn sie sich doch mal diskriminiert fühlt.
Ich schütze einfach mein Herz und ich denke, einfach ignorieren.
Durchatmen kann Cindy Kamga in der Schule. Rund 90% ihrer Mitschüler kommen aus dem Ausland. Die meisten wie sie über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Viele teilen ihre Erfahrungen. Auf die Frage, wer schon Rassismus im Arbeitsalltag erlebt hat, heben fast alle die Hand.
Ich will nicht mit dir sprechen, reden, ich will mit einer Deutschen sprechen.
Das hat mich sehr verletzt und ich dachte, das war wirklich Rassismus.
Schulleiterin Evelina Bies nimmt alle Vorfälle sehr ernst. Die aus dem Kollegenkreis führt sie auch auf die schwierigen Arbeitsbedingungen zurück.
Ich glaube, es sind tatsächlich die Rahmenbedingungen, die dazu noch in der Pflege führen, die ja derzeit sowieso schlecht sind. Es ist ja Personalmangel, es ist Zeitdruck, dann kommt vielleicht ein Azubi aus dem Ausland, der muss noch mehr eingeführt werden.
Auf die Bewerberzahlen wirkt sich das ihrer Beobachtung nach nicht aus. 1000 Anfragen aus dem Ausland hat sie jährlich auf dem Tisch. Und auch Cindy Kamga will bleiben.
Wenn ich mich jetzt die Frage stelle, warum sind Leute rassistisch, werde ich nie eine Antwort bekommen. Ich weiß, dass Pflege meine Leidenschaft ist.
Okay.
In knapp 2 Jahren ist Cindy Kamga mit der Ausbildung fertig. Dann möchte sie studieren, Pflegemanagement, um noch mehr bewegen zu können.
So, und weitere Nachrichten von diesem Montag jetzt mit dir, Juliani Harika.
Die Krise in der Autobranche hat auch bei Audi Konsequenzen. Dort sollen in den kommenden 4 Jahren 7.500 Stellen wegfallen. Darauf haben sich Konzern und Betriebsrat geeinigt. Audi müsse schneller, agiler und effizienter werden, hieß es aus dem Vorstand. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber bis Ende 2033 nicht geben. Auch Audi leidet unter der schwachen Nachfrage nach Elektroautos. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, rechnet mit einem deutlich geringeren Wirtschaftswachstum für Deutschland als noch zuletzt. Sie hat ihre Prognose fast halbiert. Statt 0,7% Wachstum erwartet sie in diesem Jahr nur noch 0,4%. Dabei ist der Zollstreit mit den USA schon eingerechnet. Falls es hier eine Einigung gibt, könnten die Zahlen besser ausfallen. Der Schweizer Autor Peter Bixel ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Bixel galt als Meister des Erzählens und gleichzeitig als politisch engagierter Schriftsteller. Bekannt wurde er 1964 mit seinem Erzählband »Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen«. Bixel war wie Ingeborg Bachmann oder Günter Grass Mitglied der Gruppe 47. Ihr Ziel war nach dem Zweiten Weltkrieg die Aufklärung und Erziehung der Deutschen zur Demokratie.
Der Weg ist das Ziel. Eine Weisheit des chinesischen Philosophen Konfuzius, der uns was damit sagen wollte, dass wir auf dem Weg möglicherweise mehr lernen und erfahren als am Zielpunkt selbst. Nun, im Taunus wird derzeit auch über den Weg und das Ziel diskutiert, nämlich den Weg hoch hinaus auf den großen Feldberg. Und darüber, ob denn der Weg künftig auch über eine Seilbahn führen sollte. Welche Erkenntnisse bislang am Wegesrand der Debatte gewonnen werden konnten, dazu hat sich Gerrit Rudolph mittendrin in Schmitten im Taunus umgehört.
Der große Feldberg im Taunus. Um mehr Besucher anzulocken und gleichzeitig den Autoverkehr zu verringern, könnte eine Kabinenseilbahn gebaut werden. Doch das Projekt polarisiert. Die einen wollen den Tourismus stärken, die anderen den Wald schützen. Mit einer Gruppe von Naturschützern gehen wir auf eine kleine Wanderung. Sie wollen uns zeigen, welche Auswirkungen der Bau einer Seilbahn im Bereich der geplanten Talstation auf die Pflanzen- und Tierwelt hätte. Noch sei die hier voll intakt, erklärt uns Christoph von Eisenhardt von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
Das ist ein typischer Lebensraum für ganz viele Waldtiere. Wir haben hier zum Beispiel Rohlosung auf dem Boden, sehr viel sogar. Also die leben hier und fühlen sich in dem Sinne sauwohl. Ein idealer Lebensraum von der Spinne und dem Käfer bis hin eben zu den großen Säugern, Rehwild und dergleichen.
Das Gebiet ist ein geschütztes Feuchtbiotop. Es würde zerstört, wenn die Seilbahn tatsächlich gebaut würde, sagt Jochen Kramer vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Also an diesem Ort würde dann wahrscheinlich etwas weiter unterhalb, aber in das Feuchtbiotop hinein, eben die Seilbahnstation, die Talstation hineinragen und würde eben genau diesen Lebensraum hier und diesen wichtigen, klimatisch wichtigen Raum eben zerstören, weil er eben voll versiegelt würde und alles, was da wächst, ist natürlich dann auch weg.
Am Nordrand der Stadt Oberursel, direkt hinter dem Wanderparkplatz, würde die Talstation gebaut. Samt Depot für 86 Kabinen, die jeweils 10 Fahrgäste auf den 6 Kilometer entfernten Gipfel des großen Feldbergs bringen könnten. Auf 880 Metern Höhe empfängt im Restaurant Feldberghaus Anna Geib ihre Gäste.
Hallo, Sie haben reserviert?
Sie glaubt, eine Seilbahn würde ihr noch mehr Besucher bringen.
Ich denke natürlich auch, dass das durch eine Seilbahn, dass der eine oder andere das natürlich auch mehr nutzen würde. Ja, auch bei schlechtem Wetter auf den Berg hochzukommen. Es ist natürlich auch ein Erlebnis, muss man ja auch mal sagen, mit einer Seilbahn irgendwo hoch auf einen hohen Punkt zu fahren, ist natürlich ja auch noch mal ein Highlight für sich, ja.
Die Gäste sind geteilter Meinung.
Ich würde das auch gut finden. Eine ganz coole Idee.
Wenn man gerne wandert, dann braucht man eigentlich keine Seilbahn hier. So hoch ist der Berg dann nicht.
Oh, das ist doch bestimmt nett, ja. Warum? Schön, das ist eine gute Idee.
Im Auto komme ich gut hier rauf mit der Straße, das ist eigentlich gut.
Wenn es eine Seilbahn gäbe, kämen weniger Menschen mit dem Auto auf den Berg, hofft der Landrat des Hochtaunuskreises Ulrich Krebs. Auch darum hat er das Seilbahnprojekt angestoßen.
persönlich glaube ich, dass das eine Chance ist hier in der Region Frankfurt-Rhein-Main, wenn man das insgesamt sieht. Ich glaube, dass uns das helfen würde, dass es den Taunus sichtbarer macht als Ganzes, als er im Augenblick ist.
Der Landrat zeigt uns die Machbarkeitsstudie, die er mit dem Kreistag in Auftrag gegeben hat. Das Ergebnis, die Seilbahn ist technisch machbar und könnte wirtschaftlich betrieben werden. In einer zweiten Studie lässt der Kreistag nun die Auswirkungen des Baus auf die Natur prüfen. Försterin Ina-Maria Schulze bereiten die Pläne große Sorgen.
Die Folgen von der Umsetzung dieser Seilbahnplanung wäre, dass hier eine Schneise angelegt werden müsste. Die wäre knapp 6 Kilometer lang, 16 Meter breit. Schneise anlegen bedeutet, alle Bäume müssten gerodet werden. Und das wären Tausende. Ja, Tausende von Bäumen. Und es käme zu einem Verlust von Waldfläche.
Und das, so die Försterin, in einer Zeit, in der hier im Taunus 20% der Bäume infolge der Klimaerwärmung, also der Trockenheit, abgestorben sind. Eine Seilbahn zum großen Feldberg, sie bietet Chancen für wachsenden Tourismus und könnte den Autoverkehr verringern. In der Natur würde sie aber deutliche Spuren hinterlassen.
Hast du nur noch einen Tag, nur eine Nacht, dann lass es Liebe sein. Hast du nur noch eine Frage, die ich nie zu fragen wage, dann lass es Liebe sein. Mit Liebe ist alles, hat die Band Rosenstolz vor mittlerweile mehr als 20 Jahren eine Hymne für Generationen geschrieben. Und obwohl Liebe ja ohne Zweifel fast alles ist, war der Song nicht der einzige große. Rosenstolz, das Anfang der 90er Jahre in Ost-Berlin gegründete Musikerduo um Anna R. und Peter Plate, hat über Jahrzehnte produziert, performt, Preise empfangen und für Frieden und Freiheit gekämpft. Unerwartet ist die Sängerin Anna R. nun gestorben. Griet von Petersdorf.
Das bin ich, das bin ich, das bin ich.
Das laut, forsch, frech. Anna R. in ihrem Element. Fast 20 Jahre lang schrieb das Popduo Rosenstolz, also sie und Peter Plate, deutsche Musikgeschichte. Jetzt ist sie plötzlich mit 55 Jahren gestorben. Peter Plate ist geschockt. Musikalisch sind sie schon lange getrennt. Privat blieben sie befreundet.
Ich war jung aus dem Westen, sie war jung aus dem Osten. Und wir beide waren einfach total unglücklich. Sie hat in einem Musikantiquariat gejobbt. Und ich wollte unbedingt Popmusik machen. Und wir haben uns gesehen und haben sofort am ersten Tag eine Flasche Katlenburger Schaumwein niedergemacht und zusammen auch ein Lied aufgenommen und Musik gemacht.
Schenk ihm eine Rose und dann ist passiert. Aha, ich transpiriere.
Es ist diese besondere Stimme, von zart bis rockröhrig und immer speziell. So richtig festlegen konnte man die beiden nicht.
Eigentlich suchen wir nach allem und nichts. Also es geht auch nicht ums Finden. Es geht einfach darum, neugierig zu bleiben.
Am schönsten waren wohl die Anfänge. Der Erfolg später machte auch kaputt.
Es ist einfach irgendwann eine nie aufhörende Mühle, die läuft. Platte, Promo, Tour, Promo, Auftritt, nochmal Platte, nochmal Promo. Wir haben beispielsweise unsere Goldenen manchmal oder unsere Platz 1 in den Charts irgendwie überhaupt nie feiern können.
Ich will alles.
Sie hatte noch eine Menge vor als Solokünstlerin hier. Das ist besonders, singt sie mit einer Gebärdendolmetscherin.
Deswegen ist das ja wirklich alles so tragisch, dass sie ja eigentlich jetzt wieder auf Tournee gehen wollte und ein neues Album fertig hatte. Und Also in dem Fall ist sie natürlich aus dem Leben gerissen. Ne?
So sah die erste Musikkassette der beiden aus. Ein Nachdruck. Anna R.'s Leben war Singen und sie liebte die schöne Sprache.
Nur ein Wort zu sagen, nur ein Gedanken da. Lass es Liebe sein.
Und anlässlich des Todes von Anna R. ist die Dokuserie Rosenstolz Liebe ist alles aus dem Jahr 2021 wieder in der ARD-Mediathek zu sehen. So, und wir blicken zum Schluss dieser Sendung natürlich auf die Wetteraussichten. Carsten, was erwartet uns?
Ja, uns erwartet in den nächsten Tagen eine frühlingshafte Woche. Viel Sonnenschein an all den Tagen und immer weiter steigende Temperaturen. Am Donnerstag und Freitag auch mehr als 20 Grad. Und deshalb werden wir wahrscheinlich sehr oft solche Bilder zu sehen bekommen. Heute ein Foto raus auf die Ostsee. Und auch hier gibt es ein paar kleine Wolken. Da gab es heute und morgen wird auch die Ostsee die einzige Region sein, wo wir ein paar Wolken sehen. Ansonsten wird es ohne Wolken weitergehen. Was natürlich bei diesem sonnigen Frühlingswetter immer ein Thema ist. Für alle Allergiker ein schwieriges Thema. Pollen sind unterwegs. Das ist die Vorhersage für morgen für die Haselpollen. Da gibt es vor allem in den Mittelgebirgen noch eine geringe bis mittlere Belastung. Bei der Erle sieht es etwas stärker aus. Und auch hier ist es die höchste Belastung, vor allem im Mittelgebirgsraum. Und wenn die Sonne scheint, werden natürlich auch noch weitere Bäume hinzukommen in der nächsten Zeit. Jetzt schauen wir uns die Wolkenanimation an. Und damit man überhaupt auf dieser Animation irgendwas sehen kann, haben wir uns etwas ausgedacht. Und zwar morgen, wenn dann die Sonne aufgeht. Und zwar geht sie meistens so um 6:30 herum auf. Dann kommt sie auch gleich, damit wir hier etwas sehen. Und sie scheint den ganzen Tag. Morgen ist übrigens der erste Tag, also der 18. März, in dem in ganz Deutschland der 12-Stunden-Zeitraum, also die astronomische Sonnenscheindauer von 12 Stunden zum ersten Mal überschritten wird. Wir sehen hier übrigens diese lockeren Wolkenfelder, die es immer wieder an der Ostseeküste geben kann. Die Temperaturen nachts verbreitet frostig. Es ist eine kalte Luftmasse. -1 bis -7 Grad im Erzgebirge, stellenweise bis -13 Grad. Tagsüber meistens 8 bis 11 Grad. Im Südwesten 12 bis 14 Grad. An der Ostseeküste maximal 5 Grad. Wie geht es weiter? Auch am Mittwoch viel Sonnenschein bei bis zu 18. Am Donnerstag dann bis zu 20 Grad.
So, wir stellen uns jetzt gleich draußen der kalten Luftmasse und danken dir erstmal herzlich. Dankeschön, Carsten.
Gerne.
Das waren die Tagesthemen für heute. Hier geht's weiter mit einer Dokumentation von ARD Wissen.
Aus der Reihe Mein Körper. Und diesmal geht es um das überlebenswichtige Stresshormon Adrenalin.
Mhm. Und morgen Abend sehen wir uns wieder zu den Tagesthemen. Würden uns sehr freuen. Bis dahin.
Genau. Tschüss.